Er hat sich dann selber so ins nächste Tram geschleppt und ist dann später mit der Ambulanz ins Spital gefahren worden.
Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein harmlos scheinender Unfall und ein endloser Kampf um die Rente. Das ist der Fall von dir, Peter Johannes Meyer. Und da geht es um einen Physiotherapeut. Wir nennen ihn da Peter Gerber, nicht seinen richtigen Namen. Und es geht darin auch um seinen 20-jährigen Kampf um eine Invalidenrente. Und die Geschichte, die du da beschreibst in deinem Artikel, die fängt vor mehr als 20 Jahren an, im Sommer 2001. Was ist denn da passiert?
Es war ganz ein heisser Sommertag und der Peter Gerber war in seinem Garten zusammen mit Kollegen, die haben so eine kleine Party gemacht und bei dem schwülen Wetter ist der Peter Gerber auf einmal auf die Idee gekommen, mit einem Gartenschlauch, der rumgelegen ist, so ein bisschen rumzuspritzen, hat seinen Kollegen angespritzt. Der ist so verschrocken, dass er sich umgedreht hat, den Peter Gerber geschupft hat und der Peter ist so unglücklich gefallen, am Boden gefallen. Und zwar mit dem Kopf auf so einen angesagten Holzpflock, der dort gelegen ist. Er hat mir dann das geschildert, hat nur noch einen brutalen Schmerz gespürt. Und der hat angehalten bis am anderen Morgen auch noch. Und es hat nur noch gehämmert in seinem Kopf. Mhm. Also eigentlich eine banale Geschichte, einen schönen Abend, der ganz tragisch geändert hat. Wie tragisch, das hat in dem Moment eigentlich noch niemand gewusst.
Eben, weil die Geschichte geht einfach weiter und er holt sich nicht und er holt sich nicht.
Genau, und er hat sich nichts anmerken lassen, weil er ist eigentlich topfit gewesen. Der Peter Gerber hat geschafft als Physiotherapeut und hat natürlich gedacht, ja, so ein bisschen Kopfweh und so und mal umkehren, das stecke ich weg. Er ist gearbeitet, wie wenn nichts wäre, über Tage. Aber die verdammten Schmerzen sind irgendwie einfach nicht weg. Und so im Nachhinein, als ich ihn getroffen habe, hat er gesagt, das ist wahrscheinlich ein grosser Fehler gewesen. Ich hätte mir Ruhe gönnen, vielleicht abklären, was da los ist. Aber ich wollte mir beweisen, dass ich das wegstecken kann und dass schon alles wieder gut wird.
Das heisst, er ist eben im ersten Moment nicht einmal zu den Ärzten gegangen?
Nein. Das hat da gedauert, bis es dann wirklich nicht besser wurde. Und er selber gefunden hat, das ist irgendwie komisch, dass das mit diesen Kopfschmerzen nicht weggeht. Und aus dem heraus ist letztlich vom Hausarzt weiter bis zu anderen Ärzten eine ganze Odyssee entstanden. Von Ärzten, später Gutachter, die sich damit auseinandergesetzt haben, was ist da eigentlich los, warum geht es ihm nicht mehr gut. Und im Prinzip war die Diagnose relativ klar gewesen, relativ schnell. Also er hat ein Schleuder, Schädelhirntrauma gehabt, von dem Sturz auf den Holzblock.
Eben, er hat jetzt aus einem eigentlich harmlosen Vorgang quasi eine schwere Folge davor getragen. Die Ärzte haben eine Diagnose, aber was ist denn jetzt mit seiner Arbeit? Kann er die überhaupt noch ausführen als Physiotherapeut?
Also heute überhaupt nicht mehr. Dazumal hat er weitergeschafft, halt so gut, dass es geht. Zum Teil halt mal gefehlt und so. Und dann hat er das reduziert. Und irgendwann ist die Therapiearbeit, die eigentlich Therapiearbeit ist nicht mehr gegangen. Er hat einfach die Kraft, die Energie nicht mehr dazu gehabt. Er hat sich dann weiterbilden lassen, hat angefangen, so im Coaching-Bereich zu arbeiten. Auch in dem Therapiebereich, aber als Coach, als Dozent. Und hat sich so durchgeschlagen und einige Jahre ist es gegangen, bis 2008, wo auch das eigentlich nicht mehr funktioniert hat.
Jetzt sind wir schon 7 Jahre unterwegs mit dieser mysteriösen Geschichte, mit diesen Schmerzen. Hat es noch weitere gesundheitliche Folgen gehabt?
Vielleicht ist schon mal interessant zu hören, wie er das selber beschrieben hat, oder wie es ihm eigentlich geht. Und er hat das so genannt. Man muss sich vorstellen, dass in seinem Hirn, da sind irgendwie 5 Leute am Arbeiten und ein Team, das schafft super gut zusammen. Aber immer öfter und mittlerweile fast immer sind 2 aus dem Team krank, oder? Eigentlich funktioniert grundsätzlich alles gut, aber immer so in einem Moment kurz oder in einem Aspekt eben dann doch nicht. Und das hat dazu geführt, dass er so Aussetzer gehabt hat, halt mal etwas vergessen, das Handy wieder liegen lassen, Schlüssel, alles so relativ harmlose Sachen am Anfang.
Aber das passiert ja allen von uns, dass man mal das Handy oder die Schlüssel weglegt und vergessen.
Genau, das haben wahrscheinlich die Leute um mich herum gesagt, ja, ja, du, ist mir auch schon passiert und so, oder kein Problem. Aber bei ihm ist es einfach immer öfter passiert, oder? Und schon auffallend viel. Und er hat sich natürlich auch selber gesagt, da stimmt doch etwas nicht. Und neben diesen kleinen Vergesslichkeiten sind dann zunehmend auch grössere Aussetzer dazugekommen, die einem, glaube ich, normalerweise nicht passieren.
Hast du das Beispiel dafür?
Ja, ich kann mal das Beispiel erzählen. Er hat im Bündnerland gewohnt und hat auf Zürich müssen und hat dort noch ein Auto gehabt. Ist mit dem Auto auf Zürich gefahren und hat dort Zeugs müssen posten und so. Und das ist alles super gelaufen. Und dann hat er sich auf den Heimweg gemacht.
Mhm. Aber nicht mit dem Auto.
Genau. Irgendwann ist ihm aufgefallen, dass er da im Zug hockt, oder?
Okay, ja.
Im Zug Richtung Bündnerland von Zürich. Und dann ist ihm klar geworden, ich hatte doch ein Auto gehabt. Und wo ist jetzt das Auto? Das ist irgendwo in Zürich parkiert. Und er hat das wie ausblendet gehabt, wie er gekommen ist. Aus der Selbstverständlichkeit raus ist er in den Bahnhof gelaufen, im nächsten Zug und davon gefahren.
Ja, kann man vielleicht auch noch durchgehen, aber...
Kann einem passieren, oder? Aber eben, es sind dann mehr so Sachen passiert. Er hat mir ein anderes Beispiel erzählt, wo er zuhause war und seine damalige Freundin erwartet hat und er wollte etwas Einfaches kochen für sie, wenn sie kommt. Und das war eigentlich sehr einfach, Spaghetti, das können die meisten. Also Spaghetti und heißes Wasser. Er hat das auch eigentlich korrekt gemacht und ist dann schnell zur Küche raus. Und ab dem Moment hat er alles vergessen gehabt und die Spaghetti sind verbrannt. Also das Wasser ist verdunstet, es ist verbrannt. Erst als die Freundin gekommen ist und gemerkt hat, da hat es Rauch in der Wohnung und so, ist ihm dann wieder klar geworden, okay, ich habe da einen Aussetzer gehabt. Und so Sachen sind einem natürlich dann auch peinlich. Man kann es dann nicht mehr so einfach erklären, oder?
Und gefährlich ist es dazu auch noch, gerade jetzt, wenn wir an die Spaghetti
gehen. Genau, es hat eine gewisse Unberechenbarkeit, was aus so etwas raus kann passieren. Ja, das sind so Vorfälle, die er geschildert hat.
Jetzt haben wir es beim Beruflichen gehabt, aber ich kann mir vorstellen, eben, du hast von einer früheren Freundin erzählt von ihm, wie geht es denn im Privaten? Also man kann sich auch vorstellen, dass das dort auch einen Einfluss hat, nicht nur im Beruflichen.
Ja, das hat mich dann auch sehr berührt, wo er das erzählt hat und er gesagt hat, ja, mit den Schmerzen, die du hast und den komischen Erlebnissen und es sind eine Art Depressionen, die er dann auch darunter leidet, führt das dazu, dass man halt zu einem schwierigen Kumpel wird für Freunde und das wiederum, am Anfang kommen natürlich alle und haben ein gewisses Mitgefühl und so, aber mit der Zeit haben sie natürlich dann nicht mehr so Lust zu dem gehen, wo dann wieder, ja, muss erzählen, wenn man fragt, wie geht's, muss eigentlich sagen, nein, es geht mir nicht gut und das und das und das, oder? Das führt schlichtweg dazu, dass man weniger Freunde wird haben und in seinem Fall auch keine Freundin mehr, also er ist heute allein. Die Freundin hat sich dann auch irgendwann von ihm getrennt, oder? Weil es einfach aufreibend schwierig geworden ist.
Können wir nochmal auf die Arbeit sprechen, weil das ist nämlich ein wichtiger und zentraler Teil von dem, was folgt, dass seine angestammte Arbeit als Physiotherapeut, das geht nicht mehr, hat Weiterbildungen gemacht. Wie ist denn jetzt dort gelaufen im Job?
Ja, ich muss sagen, er ist jemand, wirklich, wo sich Mühe gegeben hat, immer wieder Fuß zu fassen und wieder zu arbeiten. Und er hat über Monate, zum Teil Jahre können wieder bei einem Arbeitgeber arbeiten. Dann ist es wieder mal nicht gegangen und unter dem Strich hat er halt viel Stellenwechsel gehabt, oder? Mhm. Ist immer wieder am anderen Ort gewesen, zu unterschiedlichen Pensen angestellt, ja.
Ein Unglück kommt selten allein, sagt der Volksmund, und das ist auch in dem Fall so, es ist nämlich nochmal ein Unfall dazugekommen.
Genau, das ist 2009, also etwa 8 Jahre später. Er war in Bern gewesen, dort hat er dir dazu mal auch geschafft. Ist schon ein bisschen abig gsi, so am Uidunkeln, und ist dort im Park beim Bundeshaus unterwegs gsi. Dann hört er eine Frau schreien. Die kommt ihm entgegen, sieht, sie ist eine schwarze Frau, hochschwanger. Und wie jeder wahrscheinlich würde reagieren, wenn so jemand auf einem zukommt und fragt, was ist los, kann man helfen? Er ist nicht recht rausgekommen, was es ist. Er ist dann mit ihr zu der nächsten Tramstation gelaufen. Dort angekommen ist auf einmal neben diesen zwei ein Mann auftaucht, wo ihn angefangen hat, beschimpfen, zusammenschiessen. Er hat nicht verstanden, genau. Er war auch ein Schwarzer gewesen, der die anderen wahrscheinlich gekannt hat. Irgendwie müssen die voran etwas zusammen gehabt haben. Der Mann hat angefangen, auf den Peter Gerber einzuschlagen. Er selber sagt, ja, wahrscheinlich ist es ein Bekannter, ein Freund von dieser Frau gewesen. Vielleicht hat er die Situation falsch interpretiert. Er hat das Gefühl gehabt, er will etwas von dieser Frau. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er abgeschlagen worden dort. Auf den Boden geht und wieder mit dem Kopf aufknallt, das mal auf dem Asphalt. Mhm. Er hat um Hilfe gerufen. Es hat eigentlich auch Leute in der Nähe gehabt, aber der Typ, der ihn abgeschlagen hat, hat irgendwas von Dealer und Drogen gerufen, wo er überhaupt nichts damit zu tun hat. Und die Leute sind dann so ein bisschen zurückgehalten gewesen. Die haben wahrscheinlich eher gemeint, da ist irgendeine Auseinandersetzung im Drogenmilieu oder weiss ich was, mit dem, was dich nichts zu tun hat. Mhm. Er hat sich dann selber so ins nächste Tram geschleppt und ist dann später erst mit der Ambulanz ins Spital gefahren worden.
Und kommt jetzt wieder eine zweite Runde Ärzte und Behandlungen und Therapien?
Genau, er hat natürlich wieder behandelt werden müssen. Es hat sich wieder die Frage gestellt, was hat er genau? Es ist im Prinzip wie nochmal eine Art ein Schleudertrauma gewesen, oder? Also durch den Aufschlag. Und es ist, ja, also viel Gutachten. Er war ja voran schon in einer Phase gewesen, wo man Abklärungen gemacht hat, wo man sich gefragt hat, wie geht das weiter? Kommt er eine Rente über? Ist er nicht mehr arbeitsfähig? Und das hat jetzt wie alles nochmal müssen abgeklärt werden. Mhm. Und die Ordner haben sich gefühlt, hat gesagt, haben etwa ein Dutzend Ordner voll mit Gutachten und Berichten.
Jetzt sind wir also im Jahr 2009, wo das passiert. Ist er dann jetzt noch arbeitsfähig?
Eigentlich nicht. Also er gilt als 80% arbeitsunfähig. Und zwar ist das nicht irgendwie er oder sein Anwalt oder so, der das festgehalten hat, sondern die IV, mhm, das nach all deren Abklärungen so festgehalten, im April 2023.
Seit dem ersten Unfall sind 22 Jahre vergangen. 2023 kommt der IV über.
Genau, ja.
Und wie viel Rente bezieht er dann?
Also mit 80%iger Arbeitsunfähigkeit kommt man eigentlich eine volle IV-Rente über. Das tönt nach sehr viel. Mhm. Konkret sind es 1980 Franken pro Monat, brutto. Das ist ja sehr wenig zum Leben. Was vielleicht nicht alle sich bewusst sind, man kommt nicht nur eine Rente in der Regel von der Invalidenversicherung über, sondern wenn man geschafft hat, auch von der Pensionskasse vom Arbeitgeber.
Mhm. Aber jetzt, auch da stellt sich wieder ein grosses Problem.
Genau, weil er hat ja ganz viele verschiedene Arbeitgeber gehabt und ganz verschiedene Pensen über all die Jahre. Jetzt stellt sich die grosse Frage, ja, welche Pensionskasse muss ihm da jetzt Rente zahlen?
Jetzt wende ich mich zu Katrin Reichmuth vom juristischen Beraterdienst, vom Beobachter. Ja, wie ist jetzt das genau geregelt? Also mehrere Pensionskassen könnten in Frage kommen, aber wer ist dann wirklich zuständig dafür?
Also welche Pensionskasse die IV-Rente zahlt, ist eigentlich normalerweise die letzte Pensionskasse, also dort, wo man versichert war, wo man arbeitsunfähig geworden ist. Jetzt im vorliegenden Fall ist es ja nicht so einfach, weil er hat verschiedene Arbeitgeber gehabt, verschiedene PKs dementsprechend, und es sind mehrere Pensionskassen wären eigentlich zur Auswahl gestanden, wo hätten müssen zahlen, also die IV-Rente zahlen. Und dort gibt es einen Gesetzesartikel dafür, wo die Vorleistungspflicht von der letzten Pensionskasse regelt. Das heisst also, wenn es unklar ist, welche Pensionskasse zahlen muss, dann hilft uns eben das Gesetz. Und das sagt, es ist die Pensionskasse zuständig, wo man zuletzt versichert war. Mhm. Und die muss vorschiessen und kann nachher bei einer anderen Pensionskasse das Geld zurückholen, falls dann rauskommt, dass sie eben nicht hätte müssen zahlen.
Sprich, also so eine Vorschussleistung von Seite von der Pensionskasse, die zuletzt für ihn zuständig gewesen wäre. Was ist jetzt dann konkret da dabei rausgekommen bei Peter Gerber?
etwas ganz anderes, beziehungsweise nichts, oder? Die letzte Pensionskasse, die zahlt nicht und auch die anderen wollen nicht zahlen. Und zwar, ich habe mit dem Anwalt geredet, von dem Peter Gerber, und der hat gesagt, das Gesetz, das eigentlich die Vorleistung vorsieht, das ist im Prinzip ein toter Buchstabe, oder? Immer mehr Pensionskassen sagen nicht, nichtsdestotrotz, ja, wir sind in dem Fall nicht verpflichtet, allenfalls eine andere vorne. Und man muss dann in dem Moment eigentlich schon die ganzen Begründungen können liefern, warum ist es eben doch jetzt die Pensionskasse, genau das, was das Gesetz eigentlich verhindern sollte, dass nicht der Versicherte, der Betroffene selber das muss auskäsen oder machen, dass genau in dieser Rolle ist jetzt der Peter Gerber, weil in der Antwort, ich habe dann die angeschaut von diesen Pensionskassen, steht nämlich immer genau, ja, aber zu dem Moment ist er, ja, oder zu dem Moment, der Moment ist ja wahrscheinlich entweder der Vorfall im 2001 oder der zweite Vorfall im 2009. Man könnte auch argumentieren, dass zwischendurch vielleicht noch etwas passiert ist, wer weiß.
Vielleicht ein laufender Prozess.
Genau, ja, also da kann man unheimlich viele Argumente irgendwie in die Geschichte reinwerfen. Führt einfach dazu, dass er jetzt da steht und keine Pensionskasse will zahlen. Und obwohl das im Gesetz eigentlich so vorgesehen ist. Und wie ist es, also wenn man das Gefühl hat, es geschieht einem nicht recht oder irgendein PK müsste zahlen?
Vielleicht nochmal so einen Schritt zurück zu dem ganzen Gesetzesartikel von der Vorleistungspflicht. Also die Idee dahinter war eben genau, dass man betroffene Personen schützt, dass die nicht auf ihrem Rücken den ganzen Rechtsschritt austragen müssen, sondern dass es wie klar ist, die letzte PK, wo man versichert war, ist zuständig und die PK selber schaut dann nachher den Regress nehmen. Und das ist auch in den Gesetzesmaterialien so festgehalten, ich bin das anschauen. Das wäre ja eigentlich an sich ein super Gesetzesartikel, nur wie so oft in der Praxis ist es leider einfach nicht so einfach. Wenn jetzt in dem Fall alle lehnen ab, alle sagen, nein, wir sind nicht zuständig, weil, wir haben verschiedene Gründe gehört, irgendwie der Beginn oder der Verlauf von der Arbeitsunfähigkeit ist unklar, wir wissen nicht genau, was zu der Invalidität geführt hat und sprich, wir wissen nicht genau, wann ist der Anspruch auf die Invalidenrente aus der Pensionskasse ganz genau entstanden. Und das ist der entscheidende Punkt, wo nachher auch ein Bundesgerichtsentscheid sich noch mal so ein bisschen darüber unterhalten hat. Also auch schon Gericht haben sich müssen über den Artikel unterhalten.
Aber jetzt haben wir also tatsächlich den Stand, dass der Peter Gerber quasi anstatt Hilfe eigentlich noch mehr Probleme bekommt.
Genau, und er wird, wenn er sich wehren will, vor allem noch mehr Rechnungen bekommen. Also sein Anwalt hat gesagt, jetzt das beste Vorgehen ist, dass man gleichzeitig mehrere Pensionskassen im Prinzip verklagt, also sagt, sie sollen zahlen. Und wieso mehrere gleichzeitig? Wenn sie jetzt nur auf eine gehen, zum Beispiel auf die letzte, besteht das Risiko, dass nachher rechtliche Auseinandersetzung, irgendwie ganz am Schluss heisst, ja, nein, also die ist nicht zuständig. Also das würde heissen, zurück zum Start und die nächste PK verklagen, ihr müsst zahlen. Vielleicht ist die dann auch nicht, vielleicht ist die dritte, oder? Wer weiß. Und um das zu verhindern, sagt der Anwalt jetzt, wir müssen jetzt in einer konzertierten Aktion sozusagen, wir müssen alle verklagen, oder? Und parallel die Verfahren führen. Für den Peter Gerber heisst das, dass er muss mit 20'000 Stutz rechnen, falls er dann am Schluss nicht recht überkommt, oder? Er geht davon aus, dass das bei ihm jetzt geht, dass er das irgendwie kann finanzieren kann mit irgendwie Geld zum Umfeld oder wo er noch ein bisschen hat. Aber ich muss ich schon im Klaren sein, dass wahrscheinlich manche Betroffene in so einer Situation einfach sagen, ich kann das nicht finanzieren. Dazu kommt noch der ganze psychische Stress. Oder?
Eben, genau. Also, es geht ja nicht nur ums Geld, sondern auch den psychischen Stress, den man dann hat. In so einem Moment.
Er ist jetzt schon weit über 20 Jahre eigentlich, da muss man das mittragen, die ganze Auseinandersetzung, komme ich Renten über wie viel, so, und jetzt geht es weiter, also das begleitet ihn dann sozusagen über den Rest vom Leben, oder? Und da gibt es wahrscheinlich, der sagt, ich finde mich vielleicht damit ab, dass ich einfach ganz unten durch muss im Leben und diese 1980 Franken.
Ja, leider tut der Gesetzesartikel die betroffenen Personen nicht schützen, sondern sie müssen das Recht dann durchsetzen. Und wie setzt man das Recht durch, indem man in so einer komplizierten Materie oder auch, da sind wir sehr tief drin, braucht man einen Anwalt, das kostet, die Kostenvorschüsse für Gericht kostet, also es ist mit sehr viel Geld verbunden und das ist ja nur so die juristische Sicht und alles andere, was es mit einem macht und wie viel Energie das raubt, das ist dann noch das Zweite. Also ja, das ist nicht eine einfache Sache und definitiv auch nicht ein einfacher Gesetzesartikel, der dann auch zum Bundesgerichtsentscheid geführt hat, wo es auch nicht noch mehr oder was versucht hat zu präzisieren, aber ja, sei dahingestellt, wie gut das jetzt gelungen ist.
Die Geschichte ist jetzt seit bald 24 Jahren am Tun. Wie geht es ihm denn heute psychisch?
Er schlägt sich durch, er hat seine Höchst und Tiefs. Also ich habe mit ihm ja mal abgemacht und es war dann auch nicht ganz klar gewesen, ob er es dann schafft an dem Tag oder nicht. Es ist dann eigentlich sehr gut gegangen. Er kann sehr fokussiert und klar sein und er hat auch den Überblick über, was jetzt da läuft mit den Akten. Und dann hat er halt wieder die Tiefs, wo dann halt gar nichts mehr geht. Und vielleicht noch ein Aspekt, was die Tiefs natürlich noch begünstigt, wenn wir zurückgehen zum Titel von dieser Geschichte, die ich gewählt habe oder im Beobachter, ist ja «Alle verdienen an meinem Leid». Und das hat immer schon betont, oder? Wenn man schaut, was ist passiert über die Jahrzehnte, oder? Es hat Gutachter, Ärzte, Anwälte, all produzieren Papier und Entscheid und Einschätzungen und all sind ziemlich gut bezahlt für das. Und er, der eigentlich müsste ein bisschen Geld bekommen, um besser über die Runde zu kommen, hat im Prinzip nichts, oder muss jetzt noch vorschiessen. Und irgendwie hat er auch das Gefühl, es geht gar nicht mehr darum, um Gerechtigkeit oder so etwas, sondern es geht jetzt bei der PKS darum, dass sie hoffentlich nicht zahlen müssen. Und bei vielen anderen darum, dass sie sozusagen die ganze Abklärungsindustrie, dass dort Leute halt ihr gutes Geld verdienen, oder? Und das deprimiert ihn zusätzlich.
Das ist das bekannte Problem oder die Krux, die wir auch schon gehabt haben, die anderen Fälle, die wir da besprechen miteinander, dass man versucht, einen juristischen Begriff zu füllen. Irgendwie da ist es eine Grundsätzlichkeit, eine grundsätzliche, ein Anspruch auf eine Invalidenleistung. Und was heisst das jetzt in so einem konkreten Fall für diese Person? Von einer Arbeitsunfähigkeit. Also es ist so unklar, objektiv, wann hat das angefangen, wie war der Verlauf gewesen und was hat dann ganz genau zu der Arbeitsunfähigkeit geführt. Und das versucht man dann mit medizinischen Gutachten in ein juristisches Gerüst reinzutun und das führt zu so viel Papier und so viel Auslegung, dass schlussendlich er als betroffene Person versichert, die Person, die eigentlich Anspruch allenfalls hätte auf die Leistung, muss klagen und dem immer hinterherrennen. Und das ist so ein bisschen halt das juristische Konstrukt, das wir haben. Und das ist jetzt ein Fall, wo das gut aufzeigt, wie schwierig es ist, wenn man allenfalls Anspruch auf etwas hat, das dann auch wirklich durchzusetzen.
Mhm. Und das Tragische ist ja eigentlich, dass das alle erkannt haben und mit dem Gesetz hat man das ja wollen, verbessern, dass das nicht auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen wird und so Fälle zeigen, dass es eben genau immer noch so passiert. Und was der Peter Gerber eben auch gesagt hat, ist, die Energie, die wenige Energie, die er hat, oder viel weniger als wir so im Alltag, die würde er eigentlich gerne in seinen eigenen Aufbau von seinem Leben und dort investieren und nicht in so Auseinandersetzungen, die zermürbend sind. Er hat jetzt, glaube ich, das Glück, dass er einen guten Anwalt hat, der sehr erfahren ist und ihn da wahrscheinlich hoffentlich gut beratet. Aber sonst macht man irgendwann mal den Schirm zu wahrscheinlich und sagt, ja, es ist jetzt halt so, wie es ist und findet sich irgendwie damit ab, obwohl man Geld zu gut hätte, so einem Fall.
Der Fall, ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Carlo Lardi. Nachzulesen ist diese Episode online oder im Heft vom 22. November 2024.